geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Jeden dritten Sonntag im Monat auf
Radio Frei.
Stark und ich bin frei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Geborgte Zukunft. Nachdem die letzten Sendungen von den Themen Corona und auch Klimawandel geprägt waren, möchte ich heute den Fokus auf ein anderes wichtiges Thema lenken, das auch in den SDG und der Agenda 2030 vorkommt. Es geht um die Gleichstellung der Geschlechter und vor allem um die Beendigung von Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Dies ist wesentlicher Teil des SDG 5 und den darin genannten Unterzielen und Maßnahmen. Im Rahmen des Europarates wurde bereits 2011 das Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, die sogenannte Istanbul-Konvention, verabschiedet. Was die Konvention beinhaltet, welche Konsequenzen sie hat und was in diesem Rahmen auch in Deutschland noch zu tun ist, habe ich mit Britta Schlichting von der Zentralstelle Autonomer Frauenhäuser besprochen. Wie die Situation von Frauen in Erfurt ist und was konkrete Wünsche und Forderungen an die Politik sind, erläuterten mir Angela Flügel und Martin Merten vom Frauenzentrum Brennnessel in Erfurt. Bevor es losgeht, erstmal Musik.
Maybe I can, and maybe I can't. Maybe I do or don't need a man. What if I will? What if I won't? Open your eyes.
We'll be right back.
Verbunden bin ich jetzt mit Britta Schlichting, einer Mitarbeiterin der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Bevor wir über die Istanbul-Konvention sprechen, interessiert mich und sicher auch unsere Zuhörenden, was denn die Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser ist und was sie machen.
Genau, also um den etwas umständlichen Namen abzukürzen, wir nennen uns CIF. Also die CIF ist die bundesweite Koordinierungsstelle der autonomen Frauenhäuser. Also wir haben bundesweit ungefähr 350 Frauenhäuser. Der CIF angeschlossen sind ungefähr 100. Und die Frauenhäuser, die uns angeschlossen sind, arbeiten nach bestimmten Leitlinien, feministisch, parteilich, rassismusbewusst und auch hierarchiefrei, / hierarchiearm. Das heißt, wir arbeiten ohne Leitung. Und wir als CIF sind für die autonomen Frauenhäuser das Sprachrohr nach außen, also machen politische Lobbyarbeit, Gespräche mit der Politik, geben Stellungnahmen raus, geben Pressemitteilungen raus. Und sind nach innen einfach für die Vernetzung zuständig, versorgen die Kolleginnen mit wichtigen aktuellen Themen und diskutieren auch nach innen natürlich oder bekommen von innen Inputs, was wir dann nach außen auch weitergeben sollen. Genau, also wir sind ganz eng an der Basis und die Idee der CIF ist auch nur, dass wir maximal 9 Jahre in dieser Funktion sind und dann rotieren wir an ein nächstes Frauenhaus. Und genau, im Moment ist die CIF an den Verein Frauen helfen Frauen in Heidelberg angeschlossen, Trägerin des autonomen Frauenhauses.
Okay, also es klingt auch sehr spannend und wäre sicherlich auch noch ein längeres Gespräch wert. Was mich nur noch interessieren würde, was ist jetzt das Autonome daran? Also was unterscheidet das von anderen Frauenhäusern?
Also autonom erstmal groß geschrieben auch sozusagen als Eigenname. Also das eine ist autonom, dass wir in freier Trägerschaft sind. Also viele Trägervereine heißen Frauen helfen Frauen e.V. oder Frauen für Frauen e.V. und sind alle in der zweiten Frauenbewegung entstanden. Also die ältesten Frauenhäuser in Deutschland jetzt auch schon über 40 Jahre. Und autonom auch, weil wir, wie ich schon eingangs sagte, nach bestimmten Kriterien arbeiten. Also dieses Basisdemokratische vor allem auch, also ohne Leitung zu arbeiten, weil wir sagen, dass Hierarchien machtbedingt und machtbedingt Gewalt und einfach diese Thematik Rassismus bewusst zu arbeiten, selbstkritisch zu arbeiten, Hilfe zur Selbsthilfe. Empowerment der Frauen, genau. Ich denke, oft ist es so, dass es in den Frauenhäusern die Arbeit, also jetzt auch in einem Caritas-Frauenhaus vielleicht ähnlich aussieht, aber die Grundhaltung und auch der politische Anspruch mit einem feministischen Ansatz, das ist vielleicht nochmal so das besondere Merkmal.
Sie bzw. die Informationsstelle ist ein Mitglied im Bündnis Istanbul-Konvention. Mhm. Was ist denn diese Konvention und wer hat da was vereinbart?
Die Istanbul-Konvention ist 2011 vom Europarat als eine große Menschenrechtsvereinbarung, ähnlich der Behindertenrechtskonvention oder so, ins Leben gerufen worden. Und die Konvention an sich gibt es jetzt seit 10 Jahren, seit 2011. Und die europäischen Staaten haben die unterzeichnet, also nicht alle haben die, aber die meisten, ich glaube, es sind gerade 45, ich habe es nicht genau im Kopf, haben es unterzeichnet und dann auch ratifiziert. Und dann ist die Istanbul-Konvention somit geltendes Recht in dem Vertragsstaat. Deutschland hat die Istanbul-Konvention, ist sie 2018 in Kraft getreten und ist somit geltendes Recht im Sinne eines Bundesgesetzes und gilt auch sowohl für den Bund als auch für Länder als auch für Kommunen. Also das funktioniert auch in unserem föderalen System.
Das ist ja jetzt so eine Vereinbarung zwischen Staaten, die könnten jetzt sich einfach daran halten und dann wäre gut. Warum braucht es denn da jetzt noch irgendwie ein Bündnis, was sich mit dieser Konvention, mit dieser Vereinbarung beschäftigt? Also was ist das Anliegen?
Also die Istanbul-Konvention gibt vor, oder ein ganz wichtiger Baustein da drin ist, dass die Zivilgesellschaft, die NGOs in den einzelnen Staaten eine ganz wichtige Rolle spielen. Zum einen, weil wir wissen, dass die NGOs dieses Thema Gewaltschutz, das Thema Gewalt gegen Frauen umsetzen, dann auch ganz praktisch, indem sie Trägerin sind von Frauenhäusern oder von Beratungsstellen. Die Istanbul-Konvention, wie gesagt, gibt vor, dass die NGOs eine wichtige Rolle spielen und dass auch die NGOs in dem ganzen Überprüfungsprozess, den es vom Europarat auch gibt, mit einbezogen werden wollen. Also es ist so, dass der Europarat GREVIO als Group of Experts ins Leben gerufen hat. Die GREVIO-Kommission, die ist zusammengesetzt aus verschiedenen ExpertInnen aus verschiedenen Staaten, also europäischen Staaten. Und die kommen dann nach Deutschland, um den Prozess, also wie ist die Istanbul-Konvention in Deutschland umgesetzt, da kommen die und überprüfen das. Also der Staat ist zum einen verpflichtet, einen Staatenbericht abzuliefern. Das hat Deutschland im September 20, haben die an GREVIO, / die, den Europarat ihren Staatenbericht gesendet. Und parallel dazu haben wir als NGOs den sogenannten Alternativbericht an GREVIO versendet. Und es ist eigentlich so, dass in allen europäischen Staaten, wo die Istanbul-Konvention geltendes Recht ist, sich Bündnisse aus den NGOs gebildet haben. Also die heißen in der Schweiz oder in Österreich, oder die heißen irgendwie ein bisschen anders, aber ist klar, und damit hat Deutschland oder kann der Staat auch rechnen, dass sich dann auch ein zivilgesellschaftliches Bündnis zusammenschließt. Und das ist bei uns das Bündnis Istanbul-Konvention.
Das heißt, die begleiten dann den Prozess oder das, was damit intendiert ist und die Maßnahmen, die da getroffen werden sollen. Wer ist denn in Deutschland an diesem Bündnis beteiligt?
Das ist eine große Liste. Also wen es interessiert, das Bündnis hat auch einen eigenen Internetauftritt. Bündnis-Istanbul-Konvention ist das, glaube ich. Also einfach, um ein paar zu nennen, jetzt neben uns ist auch die Frauenhauskoordinierung, der Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, die BAG-Täterarbeit, der Dachverband der Migrantinnen, der Koordinierungskreis gegen Menschenhandel, also Beratungsstellen für Frauen, die von Menschenhandel betroffen sind. Das Bündnis feministischer Organisationen, sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen, Weibernetz, die Interessenvertretung für Frauen mit Behinderung und Beeinträchtigung. Also es ist eine ganze Reihe, und wir begleiten den Prozess in Deutschland kritisch und gucken, was funktioniert und was funktioniert noch nicht und wo müssen wir noch genau hingucken.
So viel erstmal zum Inhalt und zum Aufbau der Konvention. Nach einer Musik geht es weiter mit den konkreten Forderungen des Bündnis Istanbul-Konvention. Thank you. spreche immer noch mit Britta Schlichting von der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser über die Istanbul-Konvention und die Forderung des Bündnisses Istanbul-Konvention.
Ja, Sie haben jetzt schon gesagt, dass im März das Bündnis einen Alternativbericht zur Umsetzung veröffentlicht hat. Der heißt ja jetzt nun schon Alternativbericht. Das klingt ein bisschen danach, als wäre der irgendwie abweichend vom offiziellen Bericht der Bundesregierung in dem Falle. Wie ist denn so der Stand der Umsetzung? Gibt es irgendwas, womit Sie als Mitautorin da nicht einverstanden sind, wie das läuft? Oder was unterscheidet die beiden Berichte?
Genau, wie Sie schon richtig gesagt haben, es ist der Alternativbericht zu dem Bericht, den der Staat abgeliefert hat, weil der Staat natürlich, also im Bericht von Deutschland steht, dass der Gewaltschutz schon gut umgesetzt sind. Also Sie sehen, dass Sie noch ein paar Lücken haben, aber im Prinzip natürlich stellt sich der Staat da in einem guten Licht dar. Wir, dadurch, dass wir so ein breites Bündnis sind und wirklich mit allen Themenfeldern und auch mit vor allem auch nochmal mit Frauen in prekären Situationen, besonders vulnerable Gruppen, da natürlich den Blick drauf haben, haben wir diese Expertise im Alternativbericht nochmal zusammengestellt. Ja, um einfach nochmal zu sagen, wir haben, also der Bericht hat fast 200 Seiten und wir sind die ganzen Artikel durchgegangen der Istanbul-Konvention, die ist nicht in Paragraphen geschrieben, sondern in Artikeln. Haben erstmal den Ist-Zustand beschrieben und dann auch, was die Herausforderungen sind, was die Istanbul-Konvention fordert und dann auch im letzten Punkt Empfehlungen gegeben. Das heißt, wir haben bei jedem Artikel Empfehlungen hinten dran, was sich eigentlich die Bund und Länder oder die Gesetzgebenden vornehmen könnten, um zu schauen, was muss passieren. Wir haben, um einfach nochmal ein paar wichtige Punkte rauszugreifen, wir haben 10 Kernforderungen identifiziert, die sind auch auf der Homepage zu finden. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass der Gewaltschutz bundesweit nach wie vor keine ressortübergreifende Gesamtstrategie hat. Also es ist so, dass die einzelnen Ministerien für sich Maßnahmen erkennen oder auch umsetzen wollen, es aber keine ressortübergreifende Gesamtstrategie wird. Weil es ist manchmal so, wenn zum Beispiel vom Justizministerium ein neues Gesetz geschrieben wird, dass irgendjemand mit der Brille eigentlich drüber guckt, was hat es für Auswirkungen auf das Thema von gewaltbetroffenen Frauen. Sodass wir immer wieder gucken müssen, ist das Thema umfassend beachtet worden? Gibt es festgelegte Ziele? Gibt es klar festgelegte Verantwortlichkeiten? Gibt es festgelegte Zeitschienen, bis was umgesetzt werden soll? Und das ist nicht so. Also wir haben keine ressortübergreifende Gesamtstrategie. Das könnte zum Beispiel ein bundesweiter Aktionsplan sein. Wir haben auch keine Koordinierungsstelle. Die Istanbul-Konvention gibt im Artikel 10 vor, dass es eine Koordinierungsstelle geben soll. Eben auch eine Stabsstelle, die am besten relativ hoch angesiedelt ist, die auch weisungsbefugt ist, um alles, vor allem auch hier im föderalen System zu koordinieren. Wir haben nach wie vor keinen Zugang, also viele Frauen fallen raus, bekommen keinen Schutz. Vor allem die Frauen mit prekärem Aufenthalt, geflüchtete Frauen, Frauen mit Behinderung, die Transfrauen. Wir haben besonders vulnerable Gruppen, die keinen guten Zugang ins Hilfesystem haben. Wir haben nicht genug Frauenhäuser, wir haben nicht genug Frauenhausplätze. Wir haben eine schlechte Finanzierung der Frauenhäuser. Wir haben keine gute Finanzierung der Beratungsstellen. Auch dort gibt es also Fachberatungsstellen, auch dort gibt es bundesweit Gegenden, wo es keine Beratungsstelle gibt. Und wir haben immer noch diese große Thematik mit dem Umgangsrecht, also im Familienrecht, dass zum Beispiel, wenn ein Vater gewalttätig ist, er dennoch das Umgangsrecht bekommt, also dass Gewaltschutzsachen und strafrechtliche Sachen und familienrechtliche Sachen nicht synchronisiert werden. Also um einfach mal so einen Überblick zu geben.
Da ist also doch noch eine ganze Menge auch an zu tun aus Ihrer Sicht. Gibt es denn dafür, naja, so ein, also sagt die Konvention auch, in welchem Zeitrahmen das Ganze erfüllt sein müsste oder soll?
Nee, darüber sagt die Konvention nichts. Also es ist jetzt so, um nochmal auf die Thematik mit Grevio, also der Europarat, der jetzt die Expertinnen schickt, die kommen im September und haben sowohl Termine oder Austausch mit dem Bundesfamilienministerium, Frauenministerium, also mit dem BMFSFJ, und die treffen sich aber auch mit uns als NGOs. Die sind insgesamt fast 2 Wochen in Deutschland und genau sprechen praktisch mit den staatlichen Einrichtungen, Behörden, Institutionen, aber auch mit uns als Institutionen und werden daraufhin dann einen Bericht verfassen. Der wird ungefähr ein Jahr später kommen, wo sie dann, sagen wir mal, das Zeugnis ausstellen für Deutschland, was noch schwierig läuft, wo es nachzubessern gilt. Aber es gibt, sage ich gleich dazu, keine Sanktionsmöglichkeiten. Ich denke, dass das Einzige, was da wirklich zieht, ist, dass das dann auch eine große Öffentlichkeit gibt und dass praktisch Deutschland sagt, wir machen viel, die Frau ist hier gleichberechtigt. Bei uns läuft alles so viel anders als in der Türkei, dass man sie darüber moralisch zumindest kriegt, wenn sie dann einfach einen Bericht kriegen, was hier alles schwierig läuft.
Nach einer musikalischen Unterbrechung geht es weiter mit den Forderungen des Bündnis Istanbul-Konvention.
I got what I want, yeah. They like to get
Sie haben jetzt ja schon auch einige der Kernforderungen genannt. Gibt es da noch welche, wo Sie sagen würden, das ist eigentlich neben den schon genannten noch sehr zentral und müsste möglichst bald umgesetzt werden?
Also was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass die Forderung, dass der Vorbehalt zum Artikel 59 der Istanbul-Konvention zurückgenommen wird. Es ist so, die Vertragsstaaten haben die Möglichkeit, sogenannte Joker zu setzen auf bestimmte Artikel in der Istanbul-Konvention, um zu sagen, die müssen wir nicht umsetzen. Und das hat Deutschland auf den Artikel 59 Satz 2 und 3 gemacht. Und wen wundert es, sind aufenthaltsrechtliche Sachen drin geregelt. Das heißt, dass eine Frau einen eigenständigen Aufenthalt kriegt, wenn sie sich vor, man muss in Deutschland eine gewisse Zeit verheiratet sein, die sogenannte Ehebestandszeit, bevor ich einen eigenen Aufenthalt kriege. Also wenn ich hier nach Deutschland kam wegen einer Heirat und wenn die sich aufgrund von Gewalt trennt, dass ich dann einen eigenen Aufenthalt kriege. Deutschland hat gesagt, wir haben dafür den Paragraph 31 Zuwanderungsgesetz. Das ist die sogenannte Härtefallregelung. Und da steht es drin, dass der Härtefall, dass dann eine Frau einen eigenen Aufenthalt bekommt. Wir wissen aus der Praxis, dass die Härtefallregelungen so gut wie nie durchkommen. Und das ist natürlich ein Riesenpolitikum. Da merkt man auch wieder, weil das ist natürlich ganz klar ein Thema des Innenministeriums. Da ist das Familienministerium ist so oder so ein relativ kleines Licht. Da ist auch diese ganze, die haben das gerade in ihrer Verantwortung, die Istanbul-Konvention. Aber das ist natürlich ganz klar ans Innenministerium adressiert. Und das sind natürlich nochmal ganz dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen, aber daran merken wir, wir haben ein Zweiklassensystem im Gewaltschutz in Deutschland.
Sie haben ja auch bei den anderen Forderungen, auch bei dem dann kommenden Bericht der Kommission schon gesagt, was es dann braucht, ist so Unterstützung möglichst breit. Was können Menschen tun, die das gerade hören, um die Forderungen und sie zu unterstützen, damit sich an den Situationen von Frauen, die Gewalt erfahren, was ändert?
Also ich glaube, gut ist einfach erstmal die Kenntnis davon zu haben. Und da sehe ich dann schon, dass das auf der einen Seite natürlich was ist, was wir als Bündnis über soziale Medien, über Pressemitteilung oder so wie jetzt die Möglichkeit da auch über einen Radiobeitrag einfach viele zu erreichen, überhaupt zu diesem Thema auch zu sensibilisieren, weil natürlich der Informationsfluss des Staates mit was sie alles machen und was alles gut läuft, das hat natürlich einfach auch nochmal eine andere Reichweite, da sitzt natürlich auch nochmal eine andere Lobby dahinter. Also ich denke, erstmal auch Dinge zu hinterfragen oder vielleicht auch einfach lokal vor Ort. Es gibt lokal vor Ort vielleicht auch Bündnisse, ein Frauenhaus oder eine Beratungsstelle, um da zu gucken, wie können wir euch unterstützen, einfach auch mit Forderungen da mit nach draußen zu gehen. Und die Berichterstattung, die jetzt gerade von staatlicher Seite kommt, da einfach auch immer wieder kritisch zu hinterfragen, Dinge zu teilen von uns als NGOs auf den sozialen Medien und wirklich lokal vor Ort. Die Frauenhäuser, die Beratungsstellen machen nicht nur die Arbeit mit den Frauen und Kindern, sondern auch politische Lobbyarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und da direkt vor Ort zu gucken. Oder jetzt vor der Wahl auch die Leute, die sich zur Wahl stellen, vor Ort auch mit diesem Thema zu konfrontieren, zu sagen, was, wenn dann irgendwelche Veranstaltungen in der eigenen Stadt sind, dieses Thema auch mal hochzubringen, zu sagen, was sagen Sie denn zur Umsetzung der Istanbul-Konvention? Was wollen Sie da noch machen? Hier sind viele Lücken.
Ja, also es gibt da zumindest auf der politischen Ebene Möglichkeiten, sich einzumischen oder dran zu bleiben, an erster Stelle Informationen. Und dann denke ich natürlich auch, ist sozusagen die konkrete Problematik der Gewalt an Frauen eine, wo auch Menschen, die das mitbekommen oder was davon erfahren oder sowas, immer wichtig, da auch nicht wegzusehen, sondern einzuschreiten, Betroffene zu ermutigen, sich irgendwo zu melden und das nicht unter den Teppich zu kehren oder solche Sachen. Ne? Mhm.
Ja, danke nochmal für den Hinweis. Ich war jetzt ganz stark aufs Politische, gerade mit meinem politischen Hut unterwegs. Nee, natürlich. Also wenn ich mitkriege in meinem Umfeld, dass jemand, dass eine Frau Gewalt erlebt. Also wir wissen, dass die Gewalt kommt in allen sozialen Schichten vor, egal welcher Hintergrund, egal welche Religion, egal welcher Bildungsstand. Da einfach offen sein, der Frau glauben und dann zu gucken, wie unterstütze ich die Frau dabei, in eine professionelle Beratung auch zu gehen, also eine professionelle Unterstützung sich zu holen, auch wenn ich Unterstützerin bin oder die Nachbarin bin oder die Freundin bin, zu gucken, wo ich die Frau anbinden kann.
Ja, und zum Thema Glauben, es ist halt ja immer noch so, dass die Mehrzahl, glaube ich, im Familienumfeld passiert, auch da. Also nicht immer zu denken, es ist jetzt nur im dunklen Park in der Nacht oder sowas, sondern ja, die Statistik ist ja auch so, dass die meiste Gewalt innerhalb von Familienzusammenhängen passiert.
Genau, also ich denke, das, was Sie ansprechen, ist vor allem nochmal dieses Thema sexualisierte Gewalt, wo ganz viel diese Vergewaltigungsmythen, dass das einfach draußen im dunklen Park stattfindet. Bei der sogenannten häuslichen Gewalt, wobei wir den Begriff auch kritisch sehen, weil er einfach weil er es so entgeschlechtlicht, dieses Thema, ne? Also es geht um Gewalt gegen Frauen. Und das sind natürlich ganz oft Ex-Partner oder aktuelle Partner. Oder also auch selbst, wenn die getrennt sind, das ist die häusliche Gewalt bezieht sich auf das soziale Umfeld, ja.
Da tut sich man muss sagen, leider immer noch ein großes, weites Betätigungsfeld auf, wo Sie als Frauenhäuser und als Bündnis viel zu tun haben, aber auch wo einzelne Menschen was machen können. Da wünsche ich weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit. Danke für das Gespräch an Britta Schlichting von der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser.
Vielen Dank für das Gespräch, ja. Danke.
Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Jeden dritten Sonntag im Monat auf
Radio Frei.
Stark und ich bin
frei. Nach einer musikalischen Pause geht es weiter mit meinem Besuch im Frauenzentrum Brennnessel in Erfurt und der Situation von Frauen in Erfurt und was im Rahmen und im Sinne der Istanbul-Konvention in Erfurt und Thüringen bereits gemacht wird und wo es noch Handlungsbedarf gibt.
Heute bin ich mal ins Frauenzentrum Brennnessel in die Regierungsstraße gegangen. Normalerweise komme ich als Mann ja nicht unbedingt hierher, doch heute wurde ich von Angela Flügel und Madeleine Merten, beide Sozialarbeiterinnen, hier eingeladen. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ich da sein darf.
Herzlich willkommen.
Anlass für meinen Besuch bzw. meine Anfrage nach einem Interview war die sogenannte Istanbul-Konvention, die sich mit der Verhütung und Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt befasst. Wie ist denn die Lage von Frauen und Mädchen in Erfurt und Thüringen? Gibt es dazu Statistiken? Wie hoch sind die Zahlen?
Ja, also in Erfurt ist es so, wir haben zwei Frauenzentren hier. Wir haben ein Frauenhaus in Erfurt. Wir haben eine Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt in Erfurt. Sind dadurch im Vergleich zu Thüringen, zum Gesamtthüringen, sehr gut aufgestellt. Auch wenn es da natürlich immer noch weiteren Verbesserungsbedarf gäbe. Aber wenn man sich so Gesamtthüringen anschaut, wir haben 12 Frauenhäuser in Thüringen und 15 Frauenzentren. Das klingt jetzt erstmal viel, ist aber sehr ungleich verteilt, beziehungsweise auch mit sehr geringen Personalschlüssel ausgestattet. Und die Frauenzentren sind auch zum Teil mit Familienzentren zusammengelegt. Das heißt, sie haben auch andere Themenschwerpunkte, als wir jetzt zum Beispiel hier in der Brennnessel. Und dadurch ergibt sich schon ein Flickenteppich in Thüringen. Wir haben viele, wenn man sich die Landkarte anguckt, viele weiße Stellen, wo es keine Unterstützungsangebote für Frauen gibt, die häusliche Gewalt erfahren. Und da soll ja die Istanbul-Konvention eigentlich mal so eine Bedarfsanalyse machen und dann schauen, wo fehlt es denn und was brauchen wir noch. Was gibt es für Zahlen? Es gibt jedes Jahr so eine Polizeistatistik, die auch häusliche Gewalt erfasst. Also da, wo die Polizei zum Einsatz kommt, das ist natürlich nur ein geringer Teil von den Fällen, die es tatsächlich sind. Und da hatten wir in Erfurt im letzten Jahr, in 2020, 306 Fälle von häuslicher Gewalt. Und in Gesamtthüringen 2602 Fälle. Davon waren 2046 Frauen und der Rest waren männliche Betroffene. Wir hatten auch 3 getötete Frauen letztes Jahr in Thüringen. Was das so ein bisschen auch deutlich macht, wie prekär das Thema ist und wie stark. Wir hier in der Brennnessel führen auch Statistik. Wir haben letztes Jahr 271 Beratungen zu häuslicher Gewalt gemacht. Das Thema ist natürlich auch viel größer und spielt auch in anderen Beratungskontexten eine Rolle.
Lässt sich irgendwie sagen, was es da für eine Dunkelziffer gibt? Also wenn man jetzt, du hast jetzt ja die Polizeistatistik hier und dabei schon angedeutet, dass es viele Fälle gibt, die gar nicht bis zur Polizei sind. Das heißt, es lässt sich auch irgendwie sicherlich auch hochrechnen, wie denn sonst so die Lage ist.
Ja, also es gibt auf jeden Fall Studien, die zum Beispiel besagen, dass nur ein Bruchteil der Frauen, den genauen Prozess habe ich jetzt nicht im Kopf, überhaupt die Unterstützungsmöglichkeiten kennen und sich überhaupt irgendwem anvertrauen, wenn sie Gewalterfahrung aufgrund ihres Geschlechts gemacht haben. Deswegen kann ich jetzt tatsächlich keine konkrete Hochrechnung machen, aber es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass sozusagen das Dunkelfeld noch deutlich, deutlich höher ist. Und es ist schon mal gut, dass es polizeiliche Statistik gibt zu den Fällen von häuslicher Gewalt, aber das ist ja nur eine Form von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und Mädchen und andere Formen von Gewalt taucht da ja jetzt überhaupt nicht auf und insbesondere auch zum Beispiel Gewalt gegen Trans- und Interpersonen ist etwas, was gar nicht erfasst wird und wozu es gar keine Zahlen gibt, außer eben aus so selbstorganisierten Kontexten oder Beratungskontexten. Aber da würde ich sagen, ist die Datenlage auch total mau und deswegen auch total wichtig, dass im Rahmen von der Istanbul-Konvention erstmal eine Bedarfsanalyse gemacht wird, die auch wirklich einen breiten Gewaltbegriff hat.
Was ich da noch ergänzen kann, ist, dass es 2014 mal eine europäische Studie gab zu dem Thema von der FRA, das ist also dieses Europäische Grundrechtsinstitut. Die haben eine Studie gemacht europaweit und da kam wirklich raus, dass jede dritte Frau in ihrem Leben einmal häusliche Gewalt oder sexuelle Gewalt in irgendeiner Form erlebt hat. Und das ist schon eine sehr krasse Zahl, wenn man sagt, jede dritte Frau, wenn man sich die Bevölkerung anguckt, kann man wirklich sagen, dass sehr viele Frauen betroffen sind. Und da ist es ja auch wiederum nur eine Studie, wo man nicht weiß, inwiefern die Dunkelziffer da noch mit betitelt ist.
Nun ist ja jede Gewalttat irgendwie eine zu viel. Und die Frage ist ja auch, wo oder was wird denn so als Gewalt dann auch wirklich aufgefasst? Was ist denn das Spezifische bei Gewalt oder alles, was damit zusammenhängt, gegenüber Frauen und Mädchen?
Ich denke, was aus unserer Sicht, die wir irgendwie eine Beratungsstelle sind mit einem feministischen Anspruch, ist, dass diese Gewalt innerhalb von einem gesellschaftlichen Kontext passiert, innerhalb von einem Geschlechterverhältnis mit bestimmten Machtstrukturen, wo eben in der Regel Männer sind, die in der Gesellschaft bevorzugt werden und auch sozusagen die Geschlechterrollen, die wir alle lernen und die gesamtgesellschaftlich geteilt sind, die Grundlage bilden für Gewalt gegen Frauen und Mädchen, beziehungsweise Frauen, Mädchen und auch trans- und inter- und nicht-binäre Personen, dass eben die Art und Weise, wie wir anhand unserer geschlechtlichen Identität oder den zugeschriebenen Geschlechtern in der Gesellschaft aufwachsen, die Grundlage bildet für die Gewalt. Dabei, das ist sozusagen das Spezifische an geschlechtsbezogener Gewalt. Und dazu würde ich auch noch sagen, dass es eben oft gekoppelt ist mit sexueller bzw. sexualisierter Gewalt, also dass es oft zusammenkommt.
Ich würde auch sagen, dass das ein was Besonderes auch, dass es so viele verschiedene Formen annimmt. Also es ist eben nicht nur die häusliche Gewalt, die klassische körperliche Gewalt. Es geht auch eben um die sexuelle Gewalt, um psychische Gewalt, um ökonomische Gewalt. Das ist auch ein großes Thema, was oft gar nicht so präsent ist, aber doch eine große Rolle spielt. Und das macht das Thema so vielschichtig.
Im zweiten Teil meines Interviews mit den Mitarbeiterinnen des Frauenzentrums Brennnessel geht es um die Rolle der Politik, der Zivilgesellschaft und die Wahrnehmung und was zu tun ist, damit die Situation sich verbessert.
Ist aus eurer Sicht jetzt der Umgang in der Gesellschaft mit diesem Phänomen bei Institutionen, Politik, vor Gericht, überhaupt in der Zivilgesellschaft, wird es da wahrgenommen? Habt ihr da irgendwie was gemerkt? Also dass vielleicht auch zum Beispiel so eine Istanbul-Konvention, die das ja thematisiert, irgendeine Veränderung gebracht hat?
Also ich würde sagen, die Veränderung ist, wenn, dann sehr schleppend spürbar. Also natürlich gibt es schon, und das gab es vor der Istanbul-Konvention schon, Institutionen, auch Zivilgesellschaft, die sich engagiert. Um den 8. März rum zum Beispiel gibt es immer Gruppen, die sich dem Thema widmen. Es gibt gewisse Unternehmen, die sich das Thema irgendwie auf die Fahnen geschrieben haben, sich dazu engagieren. Und es gibt natürlich auch kommunale und regionale Netzwerke zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt. Um mal was mit was Positivem anzufangen, ja. Aber es ist oft das Gefühl, dass das, und wir sind ja in diesen Netzwerken auch aktiv, dass es ein sehr, sehr schleppender Prozess ist, da eine Veränderung zu bewirken. Dass es sehr lange dauert, Themen, wo es eine Schieflage gibt, anzusprechen und dass sich was verändert. Auch bei Gerichten ist es zum Beispiel so, also es gibt ja dieses Thema, was wir ganz oft haben von Frauen, die sich trennen und wo gemeinsame Kinder mit dem gewaltausübenden Ex-Partner da sind, dass es da, trotz dass es so massive Gewalt zwischen den Eltern gab, dass es trotzdem Umgänge zum Beispiel für die Kinder weitergibt, was total schwierig ist für Kinder, das mitzuerleben, dass die Mutter zum Beispiel geschlagen wird und misshandelt wird und dann sollen sie zu ihrem Vater, natürlich ist es auch wichtig, dass sie ihren Vater haben, aber sollen da zu ihm hingehen. Und da ist zum Beispiel was auch in der Istanbul-Konvention klar verankert ist, dass man das berücksichtigen muss bei Sorgerechtsentscheidungen und bei Umgangsrechtsentscheidungen. Und da gibt es schon so ein, zwei positive Beispiele, wo das tatsächlich auch die Istanbul-Konvention angewendet wurde. Aber es ist auf jeden Fall nicht die breite Masse.
Ihr habt jetzt gesagt, das ist eigentlich noch nicht so wirklich angekommen, noch nicht genügend auf jeden Fall. Was sind denn die Ursachen dafür?
Das ist natürlich irgendwie eine sehr schwere Frage, wozu wir auch nur mutmaßen können. Und ich denke, die Gründe sind total vielschichtig. Aber ich denke, ein Punkt ist, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse, patriarchale gesellschaftliche Verhältnisse mit eben die Männer begünstigen, die sozusagen Männer in den Machtpositionen belassen, erstmal auch eine Stellung haben, die dann Leute nicht unbedingt aufgeben wollen. Und dann ist Gewalt einfach ein Thema, was schwierig und anstrengend und mit viel Verletzung zu tun hat. Und sich dem zu stellen, braucht schon auch einfach Mut und Stärke, würde ich sagen. Und das ist irgendwie nicht immer leicht. Und dann ist es doch irgendwie leichter zu schweigen oder sich nicht weiter Gedanken zu machen, was total bitter ist, aber glaube ich auch ja irgendwie nachvollziehbar. Dann sind das ja auch Dinge wie andere gesellschaftliche Entwicklungen, zum Beispiel in Thüringen gab es im Landtag jetzt einen Antrag zur Istanbul-Konvention, der eingebracht wurde. Und wenn man sich dazu die Reden von den unterschiedlichen Landtagsabgeordneten anschaut, ist es zum Teil sehr positiv und bestärkend von den Fraktionen, die den Antrag eingebracht haben. Und wenn ich mir durchlese, was die AfD dazu sagt, ist es halt total bitter. Also ein zunehmender Rechtsruck geht einher mit Antifeminismus. Und das sind dann eher Rückschritte auch im Antigewaltkontext als Fortschritte. Ne? Also wenn immer wieder das Thema Frauenrechte verbunden wird mit irgendwie rassistischen Parolen, wird das auch immer weggeschoben davon, dass ja Gewalt also einfach durch Männlichkeit produziert wird und nicht durch eine eingewanderte Männlichkeit.
Ja, und das Thema Geld spielt auch immer eine Rolle. Ne? Also wenn wir uns anschauen, was die Istanbul-Konvention fordert, dann sind wir in Thüringen nicht ausreichend gut ausgestattet. Und das würde eben auch bedeuten, dass viel mehr Geld in die Hand genommen werden muss, um die Unterstützungseinrichtungen flächendeckend auch zu fördern und zu installieren. Und da geht es dann da wieder darum, ist die Frage, welcher Themenbereich hat eine große Lobby oder welche Lobby wird auch gehört und wie viel Anklang findet das Thema dann?
Ja, ihr als Frauenzentrum bietet Beratung und Begleitung an und macht gleichzeitig feministische politische Arbeit. Beschreibt doch mal ein bisschen eure Arbeit und eure Aufgaben.
Das sind eigentlich schon sozusagen die zwei der drei großen Säulen unserer Aufgaben. Wie du gerade gesagt hast, ist so Beratung und Begleitung einer der unserer Hauptschwerpunkte. Wir bieten eben Unterstützung an für alle Frauen in herausfordernden Lebenssituationen. Und das kann eben sein in Form von Beratungsgesprächen, kann aber auch eher so in Form von praktischen Hilfen sein. Das ist die Unterstützung bei einem Jobcenter-Antrag oder bei einer Wohnungssuche. Das ist, glaube ich, auch sehr relevant und da eben Begleitung auch gegebenenfalls zu Behörden. Das ist so der eine Schwerpunkt. Der zweite, der ist in irgendeiner Form Bildungs- und kulturelle Arbeit. Also wir haben hier immer zum Beispiel Sprachkurse, Yoga, Rückengymnastik, verschiedene Dinge, einfach ein ja, möglichst hoffentlich zugängliches Angebot für alle Frauen, um Dinge zu tun, die sie selbst ermächtigen und irgendwie ihnen zu mehr Selbstbestimmung führen. Das ist sozusagen das eine. Und das Kulturelle ist, dass wir eben öfters auch Buchlesungen haben oder Filmabende machen, uns fortbilden, Leute einladen zu Themen, die irgendwie für uns gerade wichtig sind. Und dann als dritte Säule eben, wie du gesagt hast, die feministische politische Arbeit. Wenn wir sozusagen sagen, das Wichtige an unserer Arbeit ist, dass wir Frauen unterstützen wollen und dazu beitragen wollen, dass ja geschlechtsspezifische Gewalt irgendwann beendet ist oder dass die sozusagen, dass die aufhört, dann reicht es nicht, individuelle Menschen zu unterstützen in ihren Bearbeitungsprozessen. Das ist total notwendig, aber es ist genauso notwendig, auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene sich einzusetzen und zu versuchen, das Thema Gewalt überhaupt erstmal sichtbar zu machen, weil das eben kein individuelles Problem ist, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Und deswegen würde es sozusagen aus unserer Analyse heraus nicht ausreichen, nur individuelle Unterstützungsarbeit zu machen, sondern die muss eingebettet sein in einen feministischen Kontext.
Ja, vielen Dank für eure Antworten. Und ich würde sagen, das Angebot klingt sehr interessant und kann nur alle, die das hören, auffordern, ermutigen, sich doch gerne hier zu melden. Vielleicht noch eine Frage, wie seid ihr zu erreichen oder wo findet man euch? Wie kann man mit euch in Kontakt treten?
Vielleicht ein kleiner Werbeblock, genau. Wir haben eine Homepage, da ist auch mal unser aktuelles Angebot drauf. Unter www.frauenzentrum-brennnessel.de kann man das immer nachlesen. Wir sind per E-Mail erreichbar, wir sind telefonisch erreichbar, Kontaktdaten findet ihr da alle. Und man kann auch sich auf unseren Newsletter eintragen lassen, dann bekommt man das automatisch zugeschickt oder auch noch ganz klassisch per Post verschicken wir auch immer regelmäßig unsere Programme.
Ja, genau. Also wie gesagt, liebe Frauen und Mädchen, meldet euch gerne und ich bedanke mich bei Angela Flügel und Madeleine Merten, Sozialarbeiterin im Frauenzentrum Brennnessel in der Regierungsstraße in Erfurt. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Come
Schon ist eine Stunde geborgte Zukunft wieder vorbei. Zum Nachhören gibt es die Sendung demnächst in der Mediathek von Radio Frei und auf der Webseite www.geborgte-zukunft.de. Dort findet ihr auch die anderen Ausgaben der Sendereihe. Ich hoffe, es war interessant und wenn ihr Meinungen, Kritiken oder Anregungen zur Sendung habt, schreibt diese gern an geborgte-zukunft@radiofrei.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Uwe. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Jeden dritten Sonntag im Monat auf
Radio Frei.